HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Pascal Lasserre. Was genau ist passiert vor 2 Wochen, als der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke vor seinem Wohnhaus erschossen wurde? Tatverdächtig ist Stefan E., ein polizeibekannter Rechtsextremer. Seit Sonntag sitzt er in Untersuchungshaft. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse zu dem Fall. Darüber haben wir mit unserem Terrorismusexperten Volker Siefert gesprochen. Und wir haben ihn gefragt, was denn bis jetzt der aktuelle Stand ist.
Die Kollegen der ARD haben herausgefunden, dass in Ermittlerkreisen von einem Helfer am Tatort ausgegangen wird. Also nehmen wir mal an, es war Stefan E. aus der rechtsextremen Szene. Dann hatte er wohl jemand, der auch am Tatort war oder zumindest in der Nähe. Es sollen eben 2 Autos auffällig schnell weggefahren sein, als eben die Tat begangen wurde. Und das deutet darauf hin, dass es eben einen zumindest zweiten Mittäter oder Helfer gegeben hat.
Der Festgenommene war seit seiner Jugend aktiv in der rechtsextremen Szene, wurde auch verurteilt wegen schwerer Straftaten. Nun sagt der Verfassungsschutz, er sei aber seit 2009 unauffällig gewesen. Und deshalb gibt es seine Akte zwar noch, aber sie wurde aus dem Informationssystem gelöscht. Das heißt, sie ist zwischenzeitlich für die Ermittler gesperrt worden. Warum ist das so? Und gibt es da keine Ausnahmen, wenn jemand so einen gewalttätigen Hintergrund hat?
Der Staat darf nicht ohne Grund über seine Bürger einfach alles sammeln, was diese tun. Er darf nur dann etwas über die Bürger sammeln, wenn er einen Anlass hat. Und ein Anlass wäre eben, wenn jemand auffällig ist in der Extremistenszene. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss er eben auch die Daten nach einer gewissen Zeit löschen.
Aus dem Informationssystem, okay. Aber vielleicht wird das möglicherweise als Instrument in rechtsradikalen Kreisen genutzt. Also erstmal warten, bis jemand aus der Kartei verschwindet, damit er dann quasi reingewaschen zu einem späteren Zeitpunkt agieren kann.
Zumindest haben sich die Strukturen in der rechtsextremen Szene dahingehend geändert, dass es keine klaren Strukturen mehr nach außen gibt, keine Anführer, die herausragen, keine Untergebenen, die sich als solche auch präsentieren. Also man hat das Konzept jetzt führerloser Widerstand genannt und will eben nicht mehr auffallen, um dann, das ist eben die Gefahr, aus dem Nichts heraus losschlagen zu können. Ob es allerdings im Fall Lübcke sich um solch ein Verhalten handelt, das wissen wir eben auch noch nicht.
Wie agieren rechtsextreme Terrorstrukturen und was gibt es Neues im Fall Lübcke? Volker Siefert mit den Einschätzungen. Und es stellt sich nach wie vor die Frage, wer ist eigentlich der mutmaßliche Täter Stefan E.? Was sagen Menschen, die ihn noch von früher kannten? Aufgewachsen ist der 45-Jährige im Rheingau-Taunus-Kreis, im kleinen Ort Hohenstein-Holzhausen. Andrea Bonhagen hat sich für uns auf die Spuren von Stefan E. begeben.
Hohenstein ist schön gelegen im Untertaunus in einer hügeligen Landschaft. Am bekanntesten ist der Ort für die Freilichtbühne auf der Burg Hohenstein. Die Gemeinde ist mit 7 Ortsteilen weit verstreut. Im Ortsteil Holzhausen über Ahr, mit etwas über 1000 Einwohnern, ist Stefan E. aufgewachsen. Die Holzhausener, die ich treffe, wissen aber nicht viel über ihn.
Lang, lang ist her. Der Junge, ach, ich würde ihn gar nicht mehr erkennen. Der hat auch gar keinen Kontakt hier mit der Jugend, glaube ich, gehabt. Sein Bruder schon, der hat Fußball mitgespielt hier. Sein Vater hat ja auch bei uns mitgespielt. Der ist auch schon lang tot, gell?
Ich kenne ihn, weil er hier in Holzhausen gewohnt hat, also von daher. Bei uns im Dorf oder im Vereinsleben war er gar nicht involviert.
Daniel Bauer, Bürgermeister von Holzhausen, erzählt.
Er ist früher in seiner Jugend ja bei uns in Hohenstein aufgewachsen und ist dort auch zur Schule gegangen. Hat allerdings keine großen Kontakte nach Hohenstein gehalten, zumindest wäre uns das nicht bekannt. 99 ist er weggezogen.
Von rechten Meinungsäußerungen ist den Menschen, die ich gefragt habe, nichts bekannt. Doch die Taten von Stefan E., die in der Polizeistatistik stehen, sprechen eine deutliche Sprache. Bürgermeister Bauer erzählt von einer Tat von 1993 vor einer Asylbewerberunterkunft.
Während er in Hohenstein gewohnt hat, ist er auffällig geworden, insbesondere durch ausländerfeindliche Aktionen. Gegipfelt ist das dann in dem versuchten Rohrbombenanschlag, der letzthin ja ihm auch eine Haftstrafe eingebracht hat. Da hat er ein Auto angesteckt, dort eine Rohrbombe platziert, die dann eben mit dem Brand explodieren sollte. Aber das ist Gott sei Dank nicht zustande gekommen. Die Asylbewerber konnten seinerzeit den Brand löschen.
Das war im 4 Kilometer entfernten Steckenrod. Stefan E. war damals 20. Es gab Gewalttaten gegen Ausländer und gemeinsame Aktionen mit der NPD. Aus dem gewaltbereiten Jugendlichen wurde ein gewaltbereiter Neonazi. Das Elternhaus von Stefan E. stößt direkt an Felder. Eine Frau kommt aus dem Wohnhaus und bittet, die Familie nicht zu belästigen, denn dabei gehe es doch nur um Sensationen. Noch gebe es keine Beweise. Das stimmt. Es gibt einen dringenden Tatverdacht und Hinweise. So wurde DNA von Stefan E. auf der Kleidung des Opfers gefunden. Die Spur eines auffällig fahrenden Autos führt auch zu Stefan E. Stefan E. war den Behörden bekannt, aber weil er seit 10 Jahren nicht mehr auffällig war, wurde er nicht mehr beobachtet. Dieser Holzhausener fühlt sich deshalb an den Attentäter auf dem Berliner Weihnachtsmarkt erinnert.
Mit dem Amiri und das alles, man hat ja auch nicht durchgegriffen und hat gewartet, bis es dann zu spät war. Und so ist es auch wahrscheinlich hier.
Bürgermeister Bauer meint, heute würde die Jugend von Stefan E. vielleicht anders verlaufen.
Ja, auf jeden Fall hätte man seitens des Staates da früher reagieren müssen. Wir haben ja viele Präventionsprogramme, die wir heute sehr gut umsetzen können. Und insofern wäre sicherlich aus heutiger Sicht es notwendig gewesen, ihnen enge Obhut zu nehmen und möglicherweise auch im Demokratieverständnis zu schulen.
Es sieht so aus, als sei Stefan E. bei seinen Gewalttaten in Hohenstein alleine gewesen. Möglicherweise zog er nach Kassel, um Gleichgesinnte zu finden. In seiner Gemeinde, sagt der Bürgermeister von Hohenstein, gebe es kein rechtes Problem.
Stimmen zu Stefan E., der mutmaßliche Mörder des CDU-Politikers Walter Lübcke. Aus seinem Heimatort hat sie Andrea Bonhagen für uns zusammengetragen. Vergangenen August wurden in Mörlenbach in Südhessen 2 Kinder im Schlaf brutal ermordet, anschließend ihr Zimmer in Brand gesteckt. Die Täter sind ihre Eltern. Das steht nach den Urteilen am Landgericht Darmstadt jetzt fest, auch wenn die noch nicht rechtskräftig sind. Der 59 Jahre alte Familienvater muss demnach lebenslang ins Gefängnis. Und das Gericht hat bei ihm auch eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das bedeutet, er kann auch in Zukunft nicht vorzeitig aus seiner Haft entlassen werden. Seine 47-jährige Frau muss wegen Beihilfe zum Mord 12 Jahre ins Gefängnis. Raphael Stübich hat den Prozess genau verfolgt. Er hat uns gesagt, was bei der Tat genau passiert ist.
Also nach dem Urteil hatten die Eltern gemeinsam beschlossen, erst ihre Kinder und dann sich selbst zu töten. Der Familienvater hat demnach dann aber seinen Sohn und die Tochter im Alleingang mit Hammerschlägen und Messerstichen ermordet und anschließend auch die Kinderzimmer in Brand gesteckt. Der Mann hatte das auch so ausgesagt, kurz nach der Tat. Seine Frau hatte die Vorwürfe dagegen ja bestritten, aber sie hatte zum Beispiel gegenüber Zeugen in der Untersuchungshaft gesagt, es habe den Deal gegeben, alle oder keiner. Nur der Suizidplan der Eltern, der ist ja dann am Ende schiefgegangen. Sie wurden ja aus der Garage, aus einem Auto mit laufendem Motor gerettet.
Das Motiv ist klar. Am Tattag sollte das Haus der Familie zwangsgeräumt werden. Aber warum mussten deshalb die Kinder sterben? Gab es da nicht noch einen Ausweg?
Den gab es schon. Wir sprechen über ein Ärzte-Ehepaar. Das wäre ganz sicher trotz Insolvenz und Hausverlust nicht ins Bodenlose gefallen. Die hatten aber überhaupt nicht nach einem Ausweg gesucht, obwohl die Zwangsräumung ja unweigerlich bevorstand. Und dabei spielt der Mann wohl klar die tragende Rolle. Ihn hat der Richter als empathielosen, egozentrischen Narzissten charakterisiert. Nicht um ihn zu erniedrigen, sondern um diese schreckliche Tat überhaupt irgendwie begreifbar zu machen. Der Mann liebte demnach offenbar ja nur sich selbst und sein Luxusleben. Da gab es Zeiten mit 3 Ferraris in der Garage, mit teurer Motorjacht im Hof. Und als das alles verloren war, der hatte nach dem Urteil heute wohl beschlossen, dass eben das Ende seiner Familie gekommen ist. Und seine Frau, die ist ihm wohl hörig gewesen, hatte diesen Entschluss tragischerweise mitgetragen.
Du warst bei der Urteilsverkündung dabei. Welche Reaktionen haben die Eltern da gezeigt?
Ja, im Grunde genommen keine, absolut emotionslos. Also beide haben keinerlei Gefühlsregung gezeigt, auch nicht während der Urteilsbegründung, die weit über eine Stunde gedauert hat. Da haben beide im Grunde nur für sich hin auf den Tisch gestarrt. Nur einmal, da hat der Mann dann interessiert für mich aufgeblickt, als es eben um seinen Charakter ging, um seinen Narzissmus. Und der Richter dabei auch gesagt hat, ohne ihn würden seine Kinder Anton und Emilia jetzt noch leben.
Das Familiendrama von Mörlenbach, jetzt wurden die Urteile verkündet. Infos von Raphael Stübich. Kostenlos ins Schwimmbad. Wer möchte das nicht? Seit Februar ist das in Frankfurt für Kinder möglich, die unter 15 Jahre alt sind. Die Aktion kam an. 177.000 Mal sind so Kinder bereits kostenlos ins Schwimmbad gekommen. Die Stadt Frankfurt weitet die Aktion jetzt sogar noch aus. Denn es dürfen künftig auch Begleiter ohne zu zahlen mit rein. Markus Frank ist Sportdezernent der Stadt Frankfurt. Er hat uns erklärt, was sich die Stadt Frankfurt von dieser Aktion erhofft.
Ziel ist es, dass noch mehr Kindern das Schwimmen ermöglicht wird. Schwimmen ist gut für die Kinder, für Selbstbewusstsein. Und deshalb wollen wir so eine Offensive machen, um noch mehr Kindern das Schwimmen zu ermöglichen.
Wichtig ist die sogenannte Junior-Bäder-Karte. Die brauchen Interessierte, um als Begleiter ohne zu zahlen reinzukommen. Es gibt allerdings eine Einschränkung. Die Begleiter müssen sich die Karte bis zum Stichtag, den 1. Juli, besorgt haben. Das geht an der Kasse oder online.
Sie melden sich einfach auf unserer Webseite Frankfurter Bäder. füllen die Seite aus, dann sehen Sie es ganz problemlos, kriegen Sie eine E-Mail, tippen die an, tragen die Kinder ein, kriegen Sie einen Code, mit dem können Sie hier durch die Fastlane laufen.
Kostenlos ins Schwimmbad, das freut Familien in Frankfurt. Schwimmvereine zum Beispiel sehen das eher kritisch. Unsere Reporterin Vaya Stavrianos berichtet aus dem Freibad im Frankfurter Stadtteil Hausen.
Das Hausener Freibad an einem sehr heißen Spätnachmittag. Die ersten Berufstätigen strömen in das Bad rein. Die ersten Eltern mit kleineren Kindern kommen schon wieder raus nach einem erfrischenden Badenachmittag. Der freie Eintritt kommt bei Eltern und Kindern gut an.
Richtig cool.
Sehr gut für diese Familien, die mehr Kinder haben.
Wundervoll. Da geht man viel, viel öfter mit der Kleinen ins Schwimmbad.
Wir finden das super. Wir haben 4 Kinder und für uns lohnt sich das auf jeden Fall. Die Große ist schon 12, die gehen dann immer mit mehreren Kindern aus der Klasse, so 6, 7. Jetzt noch mehr als vorher.
Ein Vater bemerkt immerhin kritisch,
dass für die Erwachsenen die Preise gestiegen sind. 5 Euro.
Und er weiß um die Gefahren für all diejenigen, die jetzt zwar zum Planschen vermehrt reinkommen, aber nicht unbedingt schon schwimmen können.
Da hängt es natürlich davon vom eigenen Einkommen ab, ob man in der Lage ist, die Schwimmkurse einzukaufen. Ja. Das sind natürlich nochmal ganz andere Preise, die da verlangt werden.
Wenn sehr viele Nichtschwimmer immer mehr ins Bad strömen, wird es natürlich auch gefährlicher.
Weil die kommen ja alle rein, 12-Jährigen, 13-Jährigen, weil es kostenlos ist. Und dadurch wird es auch viel voller immer. Deshalb können auch schneller Gefahren entstehen.
Michael Ulmer, Sportdirektor von der SG Frankfurt, vertritt rund 7000 Mitglieder, die für Schwimmkurse vom Amateur bis zum Profibereich keinen kostenlosen Zugang zum Schwimmbad haben. Denn sie zahlen in der Kursgebühr für die Bädernutzung mit. Und das kann sich nicht jeder leisten.
Das summiert sich bei der SG Frankfurt auf eine Summe von über 150.000 bis 200.000 Euro, nur Bahnmieten pro Jahr. Da muss man natürlich sagen, unsere Mitglieder verstehen nicht, warum sie umsonst ins Freibad gehen können oder ins Hallenbad. Aber warum der Verein für die Ausbildung der Kinder diese Bahnmieten bezahlt.
50% der Frankfurter Grundschüler können nicht schwimmen und das birgt Gefahren. Michael Ulmer hätte lieber eine finanzielle Förderung der Sportprojekte, zumal Kinder aus niedrig verdienenden Haushalten bereits durch den Frankfurt-Pass freien Eintritt ins Bad haben.
Wichtig ist, dass die Schwimmlernen, damit die Zahl der Ertrinkungstoten, die nach dem Zweiten Weltkrieg den höchsten Stand hat, nicht weiter steigt, sondern dass diese Zahl abgebaut wird. Im Prinzip wäre eine Aktion mir am liebsten, alle Frankfurter Grundschüler können schwimmen zum Beispiel. Sowas könnte ich mir als ein Konzept vorstellen. Werde ich auch den Bäderbetrieben Frankfurt so darlegen.
Für die Bäder bedeutet die neue Regelung, dass deutlich mehr Schwimmmeister vor allem an heißen Ferientagen oder am Wochenende eingestellt werden müssen. Daniel Rodrigo vom Hausener Freibad.
Wir brauchen auf jeden Fall mehr Personal. Wir haben eine Firma, mit der wir zusammenarbeiten und haben selber auch viele Leute eingestellt für die ganze Saison. Ich denke schon, dass wenn die Kinder jeden Tag im Schwimmbad sind, dass die da handeln müssen und dementsprechend auch Schwimmunterricht anbieten müssen.
Ab jetzt kommt neben Kindern unter 15 nun auch ein Begleiter kostenlos in die Frankfurter Schwimmbäder, Vaya Stavrianos berichtete. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Pascal Lasserre. Die Sendung gibt's wie immer auch zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de.